RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jasmin Becker. Die Füchse Berlin sind deutscher Handballmeister. Mit einem 38:33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim haben sie sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Titel geholt. Mit dem Sieg am letzten Spieltag konnte der Hauptstadtklub die Tabellenführung vor Titelverteidiger SC Magdeburg behaupten. Der VfL Potsdam hingegen hatte auch sein letztes Spiel verloren. Die Brandenburger kamen gegen die MT Melsungen nicht über ein 26:31 hinaus. Allerdings stand der VfL als Absteiger bereits vorher fest. Beim Karneval der Kulturen in Berlin läuft gerade der große Straßenumzug. Rund 4000 Akteurinnen und Akteure bewegen sich von der Frankfurter Allee Richtung Alexanderplatz. Zehntausende Menschen verfolgen die Parade. Zum ersten Mal findet der Umzug nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain statt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Im Fall der Autoattacke gestern in der Passauer Innenstadt hat ein Gericht Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag in 5 Fällen vor. Täter und Opfer stammen aus dem Irak. Aus Passau, Astrid Dax.
Kripo und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 48-Jährige sein Auto bewusst in die Gruppe von Passanten gelenkt hat. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein. Neben seiner 40-jährigen Frau und der 5-jährigen Tochter wurden 3 Frauen im Alter von 18, 39 und 52 Jahren verletzt. Sie sollen Bekannte der Familie sein. Es bestand bei keinem der Opfer Lebensgefahr.
US-Präsident Trump hat angeordnet, 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles zu schicken. Die ersten von ihnen sind inzwischen in der kalifornischen Stadt angekommen. In Los Angeles hat es wiederholt Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gegeben. Die hatte bei Razzien viele Migranten festgenommen. Aus den USA, Giselle Uecker.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte, der Einsatz der Soldaten werde die Spannungen in der Stadt weiter verschärfen. Trump selbst begründete sein Eingreifen in einem Social-Media-Posting. Der Gouverneur von Kalifornien und die Bürgermeisterin von Los Angeles seien nicht in der Lage, das Problem zu lösen und Krawalle und Plünderungen in der Stadt zu verhindern.
In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Frankreich mit 0:2. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weiter Schauer oder einzelne Gewitter, örtlich auch trocken, windig mit vereinzelt stürmischen Böen. Zurzeit in Berlin-Adlershof 18 und in Pritzwalk 13 Grad. Am Pfingstmontag erst abziehender Regen, dann wechselhaft wieder Schauer und Gewitter möglich und windig. 18 bis 20 Grad. Die Uhrzeit 18.03 Uhr.
rbb 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie an diesem Pfingstsonntagabend. Ja, Pfingsten in Berlin, das heißt immer der Karneval der Kulturen tobt durch die Innenstadt. Diesmal aber nicht in Kreuzberg. Die traditionelle Strecke kann wegen Bauarbeiten nicht genutzt werden diesmal. Deswegen feiert man heute eben in Friedrichshain und zwar auf der Frankfurter Allee. Das allerdings bei schwierigem Wetter. Der Wind schüttelt alle richtig durch. Unsere Reporterin Helena Dehler ist mittendrin. Helena, der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung herausgegeben. Trotz gute Stimmung?
Ja, die Stimmung ist ganz prima. Ich glaube, von der Sturmwarnung haben hier viele gar nicht wirklich was mitgekriegt. Viele kriegen was mit von der Samba-Gruppe, die gerade die Straße runterzieht. Die macht hier gerade ordentlich tollen Lärm natürlich. Und viele Besucherinnen und Besucher, die stehen hier mit zerzaustem Haar, muss ich sagen. Also der Wind ist ganz schön stark, aber trotzdem haben alle ein Lächeln im Gesicht. Das muss man sagen. Und ähnlich sieht's aus bei den Karnevalsgruppen. Vorher habe ich gerade bunte Federhüte gesehen, die Straße runtergehüpft sind und die mussten sie festhalten. Aber auch das geht irgendwie. Und es haben sich mittlerweile rund um die Strecke hier auch viele so kleine Partyableger gebildet. Das ist ja so ein Ding am Karneval. Also die Geschäfte in den Nebenstraßen, die haben Tische aufgebaut, verkaufen Essen, Getränke, haben dann auch eigene Musik dabei und das mündet dann in so einer Art fröhlichen Kakophonie, würde ich sagen. Also ganz Friedrichshain vom Karneval der Kulturen im positivsten Sinne betroffen und die Stimmung ist trotz Aprilwetter bestens.
War das jetzt aus deiner Sicht ein großer Unterschied zum Karneval in Kreuzberg?
Naja, es ist natürlich ein anderer Ort und da mussten sich viele Besucherinnen und Besucher erstmal dran gewöhnen, die den Karneval aus Kreuzberg so kennen. Ich habe mit einigen gesprochen, die haben mir gesagt, sie hatten damals in Kreuzberg so ihre Stammplätze und die wussten immer, wo man guten Blick hat. Das ist hier tatsächlich etwas schwieriger. Also, und ob jetzt Kreuzberg oder Friedrichshain besser ist, da sind sich die Leute, die ich gefragt habe, nicht so wirklich einig.
Also gefühlt konnte man in Kreuzberg besser tanzen.
Also ich finde es hier besser, weil mehr Platz ist einfach. Also das ist breiter, die Alleen und ich finde es ein guter Spot. Ich bin nur hier wegen dem jährlichen Chaos.
Mir selber hat es eigentlich in der Gneisenauer Straße besser gefallen, weil man war dichter ran, man kam näher ran so an das Ganze drum und dran.
Also ich muss sagen, ist auf jeden Fall mega nice, wie viele Kulturen dabei sind. Ich finde, das ist auch immer richtig schön zu sehen, wie vielfältig Berlin ist. Aber ich würde gern mitlaufen können.
Ja, aber es ist mehr Platz auf den Gehwegen. Das muss gesagt werden, hier an der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee. Das ist zum Beispiel einfacher für Rollstuhlfahrerinnen oder Menschen mit Kinderwagen.
So ein Großanlass ist ja auch immer eine Herausforderung für die Polizei. Was sagt die denn bisher zum Karneval heute?
Ja, die Pressestelle der Polizei hat mir gerade eben gesagt, die Einsatzlage, die entspricht einem ganz normalen Großanlass. Also wenn viele Menschen zusammenkommen und auch viel trinken, das ist hier der Fall, dann kommt es auch zu Konflikten. Alles in allem sei es aber ein schönes Fest mit, Zitat, Happening-Charakter. Und was ein großer Fokus ist, den die Berliner Polizei gelegt hat, das sind die Zufahrtsstraßen. Das kann man ganz gut erkennen. Da stehen sehr viele Poller und sehr viele Einsatzfahrzeuge. Damit will man verhindern, dass Menschen Autos in den Umzug oder in die Besuchergruppen fahren. Das ist gut zu sehen und für die Sicherheit sorgen hier 1500 Einsatzkräfte aus Berlin und auch aus anderen Bundesländern.
Noch zum Schluss, Helena, der Wildblumenmittelstreifen auf der Frankfurter Allee, der ist ja was ganz Besonderes. Nun wurde gebeten, ihn nicht zu betreten. Funktionierte das?
Also es ist so mit den Grünstreifen. Ich konnte jetzt nicht alle abgehen, aber die offiziellen Grünstreifen in der Mitte der Straße, die haben so kleine gelbe Zäune. Und das funktioniert ganz gut. Die sehen super aus. Und dann gibt es ja auf dem mega breiten Gehweg der Frankfurter Allee auch noch große Grünflächen, die haben Bauzäune. Dort funktioniert das auch prima. Auch die Rosensträucher, die sehen da super aus. Jetzt gerade stehe ich aber auf einer Grünfläche, die nicht gesichert ist an der Frankfurter Allee. Und die sieht aus wie eine Grünfläche bei einem Großanlass. Hier sind Glasflaschen, hier sind Pizzakartons, hier sind Plastiktüten. Da muss dann noch ordentlich sauber gemacht werden.
Aber trotzdem, das funktioniert anscheinend doch besser als gedacht. Ganz herzlichen Dank. Gute Laune beim Karneval der Kulturen. Helena Dehler war das von der Strecke. Tja, Pfingsten in Berlin. Das ist eben immer der Karneval der Kulturen, der durch die Innenstadt tobt. Diesmal aber eben, wie gehört, nicht in Kreuzberg. Für Christen ist Pfingsten auch das Hochfest des Heiligen Geistes, von dem in der Apostelgeschichte ja berichtet wird, dass er nämlich am 50. Tag nach der Osterzeit zu den Aposteln und Jüngern herabkam. Das Datum gilt als Gründungsdatum der Kirche. Und deswegen ist Pfingsten im Vatikan ein sehr wichtiges Fest. Der neue Papst Leo XIV. Nutzte seine Predigt, um zur Überwindung von Streit in der Kirche und zum Frieden in der Welt aufzurufen. Aus Rom mehr von Anna Giordano.
In seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo XIV. Um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung, er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit den Worten: Die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo XIV. Wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
Pfingsten im Vatikan, Anna Giordano berichtete aus Rom. Die Politik von US-Präsident Trump sorgt in den Staaten inzwischen für immer mehr Widerspruch. Wir nehmen das hier in Europa nicht wirklich wahr, aber in vielen Städten wird seit Wochen immer wieder gegen die erratischen Dekrete des Präsidenten demonstriert. Besonders die harte Migrationspolitik sorgt für Widerstand, der jetzt in Los Angeles anscheinend eskaliert. Razzien der Einwanderungsbehörde und ihr hartes Vorgehen gegen Migranten haben dort massive Proteste ausgelöst. Trump schickte nun die Nationalgarde. Die ersten Soldaten sind am frühen Morgen Ortszeit angekommen. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Sie formieren sich in der Gegend, in der es gestern Abend auch noch Demonstrationen gegeben hatte. Die Polizei teilte mit, dass zwei Menschen festgenommen wurden, nachdem Demonstranten Brandsätze geworfen hatten. Bilder von vor Ort zeigen Polizeibarrieren und immer wieder Rauchbomben bis in die Nacht. Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält. Ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
Korrespondent Andreas Hein war das über die angespannte Stimmung in Los Angeles. Dort steht ein wohl schwieriger Tag bevor, nachdem die Nationalgarde auf Weisung des US-Präsidenten dort eingerückt ist, um Unruhen zu bekämpfen. Die Bundespolizei hat derzeit ziemlich hohe Belastungen, weil auf Anordnung von Innenminister Dobrindt massiv an den Grenzen kontrolliert wird und das mit unsicherer Rechtsgrundlage, wie die Polizei selbst inzwischen beklagt. Dobrindt sieht da kein Problem und will obendrein die Bundespolizei anders ausrüsten und zwar mit Elektroschockern, also Tasern. Einige Bundesländer haben das Gerät schon zugelassen, die Geräte sind aber umstritten. Dobrindt argumentiert mit immer mehr Bedrohungen für die Polizei. Hauptstadtkorrespondent Lissi Kaufmann fasst zusammen.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet der CSU-Politiker das mit den zunehmenden Bedrohungen. Die sieht auch die Gewerkschaft der Polizei und der für die Bundespolizei zuständige Vorsitzende Andreas Roßkopf.
Wir versprechen uns gerade in den Bereichen der Bahnhöfen einen großen Einsatz Mehrwert, denn auch hier haben wir eine sehr steigende Gewaltbereitschaft, insbesondere wie wir in Hamburg gesehen haben, auch oftmals mit Messern oder gefährlichen Gegenständen.
Für die Bundesbeamten käme mit dem Taser also eine weitere Waffe dazu. Mit den Geräten können Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig. Laut Roßkopf können die Taser aus 13 Metern Entfernung eingesetzt werden. Für die Beamten heißt das, sie müssen bei einem Einsatz schnell entscheiden, welche Waffe die richtige ist. Die Bundespolizei testet die Geräte bereits.
Wir haben bisher sehr positive Erfahrungen. Natürlich muss man bedenken, es bedarf einer großen Fortbildung und Weiterbildung bei der Anschaffung dieses Einsatzmittels von den Kollegen. Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
Die Linkspartei sieht den Einsatz kritisch. Die Abgeordnete Clara Bünger, die im Innenausschuss des Bundestages sitzt, hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich.
Beim Einsatz von Tasern sinkt tatsächlich die Hemmschwelle und dann wird man mit 50.000 Volt beschossen. Und da gab es in der Vergangenheit eben auch schon zahlreiche Tote in Deutschland. Und es wird eben keine Deeskalation bringen, sondern eher noch mehr Aufrüstung und auch Gewalteinsatz von der Polizei. Und ich halte das für falsch.
Die Grünen finden, die Polizei brauche eine verlässliche und rechtssichere Ausrüstung. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic, sagt, bisher sei unklar, wie eine solche Waffe rechtssicher ins Bundespolizeigesetz eingebettet werden könne. Bundesinnenminister Dobrindt hat angekündigt, noch in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass der Einsatz bei der Bundespolizei rechtlich möglich wird.
Soweit aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann. Damit zum Sport und damit zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstsonntag. In Kürze, in wenigen Minuten hören Sie gleich den Meistermacher aus dem Fuchsbau, Bob Hanning, den Chef der Füchse Berlin, die heute ihre erste deutsche Handballmeisterschaft gewonnen haben. Vorher geht's live nach Paris zu den French Open. Dort läuft immer noch das Finale der Herren zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Und im dritten Satz, Guido Ringel, scheint sich das Blatt gewendet zu haben.
Ja, es sieht danach aus, aber Vorsicht bei Jannik Sinner, Vorsicht bei den beiden. Also die Fakten. Sinner, der Weltranglisten-Erste, liegt mit 2:0 in den Sätzen vorn gegen den Titelverteidiger hier, Carlos Alcaraz. Aber im dritten Durchgang, da war Sinner der mit dem besseren Start. Aber Alcaraz endlich mal in der Form, in der man ihn hier in den 2 Wochen von Paris schon bewundern konnte. Da war er plötzlich stark, da war er da. Ohne diese für ihn leichten Fehler. Und deswegen ist er zurück in der Partie, zurück in diesem Satz, führt mit 4:2, hat jetzt in diesem Durchgang auch eigenen Aufschlag, kann also auf 5:2 erhöhen. Fast 3 Stunden hier schon gespielt, im relativ kühlen Paris immer noch. Aber wenn jetzt Alcaraz mit der Unterstützung der fast 15.000 hier, die Sympathien sind auf seiner Seite, diesen Satz gewinnt, dann steht es nur noch 2:1 für Sinner. Und dann liegt der rote Teppich vielleicht noch nicht so ausgerollt vor ihm, aber er kann ihn schon eingerollt noch blinken sehen, dass er da eventuell noch kommt und er drauf tapsen kann, um letztlich erneut zu diesem Pokal zu schreiten, der noch ihm gehört als Titelverteidiger. Aber er hat noch ein hartes Stück Arbeit vor sich, um ihn erneut zu bekommen, nachher aus den Händen übrigens von Andre Agassi, der heute derjenige aus der Tennisprominenz ist, der den Pokal überreichen wird. 4:2, 30 beide, Alcaraz mit dem Aufschlag. Der erste ist mal wieder nicht drin. Auch der Aufschlag des Spaniers heute nicht so gut wie sonst hier in Paris, wie in diesem Jahr. Aber wie gesagt, 4:2 die Führung für Alcaraz im dritten. Er hat die gute Aussicht, sich diesen Satz zu holen.
Guido Ringel live aus Paris und nun zum Spiel der Füchse Berlin heute zum Saisonfinale in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar-Löwen. Jens-Christian Gußmann.
Es ist vollbracht. Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die Füchse Berlin deutscher Handballmeister. Sie siegen bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 38:33. Was sich nach Business as usual anhört, war in der ersten Halbzeit ein echtes Drama, denn da waren die Berliner überhaupt nicht drin in dieser Partie. Vor allem ihre Deckung kaum erstligareif. 20 Gegentore haben sie da allein in diesen ersten 30 Minuten kassiert. 17 selber nur geworfen. Also sie lagen relativ klar hinten und zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen sie auch noch nicht in die Gänge. Erst so um die 40. Minute rum, da waren sie dann plötzlich da, traten aufs Gaspedal, ganz viel Tempo, erzielten Tor um Tor und siegten am Ende noch 38:33 und lagen sich jubelnd in den Armen. Bester Werfer, Tim Freihöfer, 11 Tore, dann Matthias Gitzel, 10 Treffer, bei ihm alles Feldtore, Freihöfer, 8,7 Meter, bester Werfer, der Gastgeber der Rhein-Neckar-Löwen, Juri Knorr, er traf 11-mal.
Vor 20 Jahren hat sich Bob Hanning mit den Rhein-Neckar-Dorfer Füchsen auf den Weg begeben. Auf einen sehr langen Weg, der heute ins Ziel führte. Und mein Kollege Jens-Christian Gußmann hatte dann nach der Partie auch Gelegenheit, mit dem Manager der Füchse zu sprechen.
Herzlichen Glückwunsch zur ersten deutschen Meisterschaft. Sie haben die letzten Spiele so ein bisschen mit dem Besuch beim Zahnarzt verglichen, weil das so schrecklich für Sie kaum auszuhalten war. Heute die erste Halbzeit war eine Wurzelbehandlung.
Das war eine Not-OP ohne Spritze. Das war einfach nur die erste Halbzeit. Ich glaube, eins der grausamsten Spiele, die ich von überhaupt erlebt habe, weil es war so viel Druck. Es stand alles auf dem Spiel und dann findest du nicht ins Spiel, dann hast du keine Torhüterleistung in dem Moment. Du hast keinen Zugriff in der Abwehr. Immer wenn du eine Chance hast, machst du sicher einen Fehler. Und dann kommt auf einmal dieser alte Geist zurück und dann weißt du, okay, aber dann ist es zu spät, dich zu freuen, weil du bist längst in den Stuhl gesunken und willst einfach nur, dass es vorbeigeht. Und
also Sie können sich momentan gar nicht freuen?
Ich sag's dir mal ganz ehrlich, das ist gerade für mich total weit weg. Ich freue mich unfassbar natürlich. Das wird auch kommen, aber jetzt gerade in dem Moment ist es noch nicht angekommen.
Dann versuche ich mal auf dem Weg zur Freude zu helfen und gehe mal 20 Jahre zurück. und denke an diesen Schuhkarton mit unbezahlten Rechnungen. Das war alles, was sie in Berlin empfangen hat. Und aus dem Nichts haben sie eine der besten Mannschaften der Welt gebaut. Das muss schon stolz machen.
Ja, natürlich ist das was Besonderes. Aber ich sage jetzt auch mal die wirkliche Wahrheit. Ich habe das nie gemacht, damit wir Deutscher Meister werden. Das war nie meine maximale Intention, sondern ich wollte gerne in Berlin einen Verein aufbauen, der anders ist als andere Handballvereine, der jungen Menschen die Chance gibt, aus der eigenen Jugend auf Augenhöhe mitzuspielen. Als es dann auf einmal alles erfolgreich wurde, habe ich gesagt, ich gewinne lieber die Euroleague mit eigenen Spielern als die Champions League mit Fremden. Und jetzt haben wir tatsächlich die unfassbare Situation gehabt, den weltbesten Spieler bei uns spielen zu haben. Spieler, die über so viele Jahre so wertvoll geworden sind, bei uns zu haben und die jungen Spieler zu haben. Und jetzt auf einmal mit dieser Mannschaft diesen Erfolg zu haben, ist einfach unfassbar.
Bob Hanning, der Manager der Füchse Berlin und der beste Spieler der Welt, den er da angesprochen hat. Damit ist Matthias Gitzel, der dänische Weltmeister und Olympiasieger, gemeint. Die Mannschaft befindet sich auf dem Rückweg aus Mannheim, wird dann in nicht allzu ferner Zukunft auf dem Flughafen landen und dann geht's aufs Badeschiff an der Spree. Und dort steigt dann die Füchse-Party zur deutschen Handballmeisterschaft. Das ist schon beeindruckend für eine Sportstadt Berlin. Meister bei den im Eishockey, die Eisbären Berlin. Meister im Volleyball, die BR Volleys. Meister im Handball, die Füchse Berlin. Ausgerechnet in diesem Jahr haben die Albatrosse die Flügel hängen lassen und sind in der Basketball-Bundesliga nicht dazu in der Lage gewesen, zum Höhenflug anzusetzen. Aber das kommt vielleicht wieder. Ob das auch der deutschen Nationalelf im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft gelingt, da darf man seine Zweifel haben nach den jüngsten Auftritten in der Nations League. Erst das 1:2 gegen Portugal und heute nun eine Niederlage im Spiel um den dritten Platz gegen Vize-Weltmeister Frankreich, der mit einer B-Elf antrat. Steffi Batschek.
Am Ende hat der Superstar von Real Madrid das Spiel hier für die Franzosen entschieden. Kapitän Kylian Mbappé, ein Tor hat er selber erzielt, kurz vor der Pause nach schöner Flanke über die rechte Seite. Den Ball behauptet im 16er und jetzt mit rechts, unten rechts im Tor untergebracht. Und dann bei einer Kontergelegenheit, kurz vor dem Ende, Jonathan Tah und Robin Koch, den Innenverteidigern, den Deutschen, davongelaufen. Den Ball nochmal quergelegt auf Olise, auf den Bayern-Spieler, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Deutschland hat gut begonnen in den ersten 45 Minuten, hatte das klare Chancenplus, konnte aber eben die Bude nicht machen und hatte dann auch noch Pech in der zweiten Hälfte bei dem Tor von Dennis Undaf in der 56. Minute, das zurückgenommen wurde, weil Niklas Füllkrug zuvor den Franzosen Rabiot, wirklich rabiat, gefoult hat, einmal den Körper reingestellt hat und der Treffer dann zu Recht nicht zählte. Es endet also enttäuschend dieses Nations League Turnier für die deutsche Mannschaft am Ende mit Platz 4, mit einer Niederlage gegen Portugal, einem 1:2 und einem 0:2 gegen Frankreich.
Was sagt nun der Bundestrainer Julian Nagelsmann? Mein Kollege Felix Mansel hat mit ihm gesprochen.
Sie haben nach der Portugal-Partie gefordert, mehr Einsatz, mehr Galligkeit, mehr Wille, mehr an die 100% ran. Wie weit sind Ihre Forderungen heute von Ihrer Mannschaft erfüllt worden?
Ja, ich finde es sehr gut, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich finde, wir haben eine ganz andere Mannschaft gesehen als am Mittwoch. Viel mehr Risiko, viel mehr Mut auch im Attackieren, viel mehr Ballgewinne. Und am Ende, wenn du, glaube ich, weiß nicht, 400-prozentiger rausspielst in der ersten Halbzeit, dann ist es bis dahin gut. Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Und wir wissen, dass wir vielleicht von der Einzelspielerqualität manchmal Mühe unterlegen sind zu den Top-Nationen, zu denen ich Frankreich auch zähle. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen. Und wir müssen dann schon schauen, dass wir die Dinge auch über die Linie drücken, wenn wir sie uns schon gut erarbeiten.
Wenn wir bei der Kritik sind, mal weg von der Chancenverwertung, was hat Ihnen zusätzlich nicht so gefallen heute?
Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir natürlich viel Risiko gegangen, das ist auch okay. Da wollten wir unbedingt ein Tor schießen, trotzdem haben wir da in der Restverteidigung oft zu viel Überzahl noch haben wollen. Ja, klar haben die dann viel Tempo, am Ende ist dann egal, ob du dann jetzt in so einem Spiel in der 70. das 2-0 kriegst oder nicht, sondern haben wir so eine Phase gehabt von 10 Minuten, wo wir hinten auf dem 2 gegen 1 standen und dem nach vorne einen zu wenig hatten in der Restverteidigung. Das haben wir dann die letzten 20 Minuten wieder deutlich besser gemacht und hatten so auch viel, viel mehr Druck wieder. Ja, am Ende wollte heute irgendwie keiner reinfallen.
Wenn Sie Ihren Spielern jetzt Hausaufgaben mitgeben in die Sommerpause, beziehungsweise vielleicht auch die jetzt dann zurückkommen, anrufen, dass sie was Spezielles bisschen trainieren. Ich nenne jetzt mal so ein Beispiel. Standardsituationen könnten in der deutschen Nationalmannschaft aktuell besser sein. Sehen Sie das auch so?
Ja, wir waren standardmäßig eigentlich in der Nations League herausragend gut. Heute war man sehr konteranfällig, muss man auch sagen. Klar, die Franzosen haben einen vorne gelassen mit Kilian. Das machen nicht viele Mannschaften oder seltener mittlerweile. Das haben wir nicht gut in der Restverteidigung verteidigt. Da war fast jede Standardsituation eine Chance für die. Das können wir besser machen, aber wir haben an sich gute Statistiken auch bei den Standards.
War das heute bewusst oder ist es generell der Spielstil, dass man so ein hohes Risiko geht, weil die Restverteidigung ja dann relativ offen steht, gerade gegen so Weltklasse-Spieler wie Mbappé?
Ja, gut, man kann auch sagen, man geht mit 1-0 nach Hause und verliert. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube nicht.
Eine Frage zum Abschluss. Mittwoch in einem Jahr beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika. Unabhängig davon, dass die Mannschaft sich erst noch qualifizieren muss, ist ein Riesending. So groß war sie noch nie in drei Ländern. Wenn Sie vorm Einschlafen die Augen zumachen und daran denken, was für Bilder haben Sie da vor Ihren, vom inneren Auge? Wie stellen Sie sich das vor? Wie groß ist die Freude, dann vielleicht dann dort irgendwann dabei zu sein?
Ja, noch denke ich tatsächlich an die Quali. Ich bin schon ein großer Freund davon, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nicht schon von Dinge zu planen. Aber natürlich, wenn wir da antreten und wenn wir so spielen wie heute in der Quali, dann werden wir da antreten, haben wir auch große Lust, das Turnier zu gewinnen. Dass wir dafür alles brauchen, immer einen Sahnetag gegen Top-Teams und die vielleicht einen Tag, der nicht 100% läuft, wissen wir. Aber ich spüre schon was Besonderes in der Gruppe. Und wenn ich an die WM denke, habe ich aktuell noch größere Sorgen, was die Reiseplanung angeht. Es ist nicht so leicht, das zu planen, weil die Auslosung erst im Dezember ist. Wir natürlich vorher schon ein bisschen was planen müssen. Da haben wir jetzt, weil wir alle eine schöne Sommerpause wünschen, es ist schon auch ein bisschen was zu planen für die WM und für eine potenzielle WM. Es ist nicht nur Pause angesagt, also können sich alle beruhigen. Ich liege jetzt nicht nur am Strand, schon auch mal, aber nicht nur.
So, fällt mir gerade noch ein, es wurde richtig geklatscht, mehrfach in der Kabine. Was war da?
Ja, weiß nicht. Also der wichtigste Punkt war, dass wir Sandro verabschiedet haben für seinen tollen Job, den er hier gemacht hat. Viel Einsatz, viel auch im 1:1 mit den Spielern, hat ein gutes Gespür für die Kabine gehabt, hat seinen Beitrag geleistet, wird jetzt, so hoffe ich, für ihn einen guten Job in Augsburg machen und mit der nötigen Ruhe da den Club auch in attraktiven Fußball bringen, was sie von ihm erwarten. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Das war sicherlich der lauteste Klatscher. Vielleicht habe ich noch ein, zwei ganz ordentliche Töne getroffen, wo sie auch geklatscht haben, aber das kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr wiederholen.
Sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch mit Felix Mansel. Und dann das Finale heute Abend in München, Spanien gegen Portugal. André Siems.
Wer soll diese Mannschaft schlagen? Spanien ist wie eine fußballerische KI, eine künstliche Intelligenz, die in gefühlt jeder Situation weiß, was sie tun muss. 19 Spiele am Stück ist die Furia Roja, die rote Furie, wie sie auch genannt wird, ungeschlagen. Trainer De La Fuente hat einst 2019, als er noch die U21 betreut hat, ein Fundament geschaffen, das nun in allen Teilen der A-Nationalmannschaft sichtbar ist. Portugal strahlt unter anderem durch Superstar Cristiano Ronaldo, der wohl in sein 221. Länderspiel gehen wird und mit den Fans im Stadion nochmal feiern will.
Ich hoffe, dass alle nochmal meinen Torjubel sehen können. Das würde mich freuen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es wird ein ganz anderes Spiel als das gegen die Deutschen. Ich hoffe, wir werden vorbereitet sein, aber ich denke, es wird ein tolles Endspiel werden.
I think will be a good match to watch.
Portugal hat endlich den Deutschlandfluch abgeschüttelt und nach 5 Turnierpleiten die Mannschaft von Julian Nagelsmann geschlagen. Spanien wird nochmal eine andere Nummer. In 40 Duellen haben die Portugiesen nur 6-mal gewonnen. Spaniens Trainer Luis de la Fuente hat unter seiner Leitung bislang alle möglichen Titel geholt. Es könnte eine klare Angelegenheit werden.
Soweit André Siems. Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti verliert nach dem 0:3 in der WM-Qualifikation gegen Norwegen seinen Posten. Spalletti kündigte heute an, dass er nach dem nächsten Spiel gegen Moldau morgen Abend nicht mehr auf der Bank sitzen werde. Der Verband habe ihm mitgeteilt, dass er von seinem Amt als Nationaltrainer entbunden werde. Italien muss nach der Niederlage fürchten, dass es nach 2 verpassten Weltmeisterschaften in Folge nun auch bei der WM 2026 nicht dabei sein wird. Es ist 18.29 Uhr. Das war's fürs Erste mit dem Sport. Jetzt erst einmal die Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio. Und danach geht's dann in Soup and Science um Umweltneurowissenschaften. Übrigens beim Tennis, da läuft der dritte Satz zwischen Sinner und Alcaraz immer noch. Mehr vom Sport um 19.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal. Da sind Leute auf der Fahrbahn. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist in Höhe Schmölln wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und wir blicken nach Berlin. Friedrichshain bis Mitte Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gürtel und Gruner Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße ist zwischen Kielufer und Harzer Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Und Schöneberg, auf dem Willmann-Damm gibt es in Höhe Langenscheidstraße in beiden Richtungen Behinderungen nach einem Unfall.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Jasmin Becker. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Bundesligaspieltag haben die Berliner 38:33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen. Damit haben sie die Tabellenführung vor Titelverteidiger Magdeburg behauptet. Tabellenschlusslicht Potsdam hat auch sein letztes Spiel verloren. Gegen Melsungen gab es ein 26:31. In Berlin-Friedrichshain findet gerade der große Straßenumzug des Karnevals der Kulturen statt. Zum ersten Mal verläuft die Strecke nicht durch Kreuzberg, sondern über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. RBB24-Reporterin Helena Deller.
An der Spitze des Umzuges läuft traditionell eine große Samba-Gruppe. Dieses Jahr setzt sie das Motto 20er Jahre. Neu dabei sind dieses Jahr Gruppen der türkischen und der vietnamesischen Community. Auf den breiten Gehwegen an der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee ist mehr Platz als in Kreuzberg. Deswegen ist das Gedränge nicht ganz so groß. Die Polizei sichert die Veranstaltung mit 1500 Einsatzkräften und hat aus Sicherheitsgründen viele Zufahrtsstraßen abgesichert.
Im Fall der Autoattacke gestern in der Passauer Innenstadt hat ein Gericht Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag in 5 Fällen vor. Der 48-Jährige hatte den Wagen offenbar absichtlich in eine Menschengruppe gelenkt. 4 Frauen und ein Kind wurden verletzt, darunter die Ehefrau des Fahrers und dessen Tochter. Als Tatmotiv vermuten die Ermittler einen Sorgerechtsstreit. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Frankreich mit 0:2. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weiter Schauer oder einzelne Gewitter, örtlich auch trocken, windig mit vereinzelt stürmischen Böen. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Zeeser 14 Grad. Morgen erst abziehender Regen, 18 bis 20 Grad. Die Uhrzeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Was ist gesünder? Eine Tafel Schokolade oder ein Apfel? Eine Runde Joggen? Oder eine Stunde Fernsehen. So weit, so einfach, aber Achtung, was ist gesünder? Auf eine grüne Fläche zu schauen oder auf eine blaue? Ein Raum, in dem runde Formen überwiegen oder die klassischen eckigen vier Wände? Farben, Formen, Gerüche Geräusche und vieles andere mehr beeinflussen auch unsere Gesundheit, und zwar unsere seelische und geistige. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Anna Korwis, ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Saal bzw. im Radio. Mein Gesprächsgast auf dem Podium ist die Professorin Simone Kühn. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch recht jungen Fachbereich Umweltneurowissenschaften. Simone Kühn, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Lassen Sie uns erstmal einen Begriff klären, der für alles, was wir im Folgenden besprechen wollen, ganz grundlegend ist. Neuronale Plastizität. Was ist das?
Ja, früher war mal die Lehrmeinung, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Neuronen geboren werden und die dann nur über die Zeit absterben können und dass man die nicht neu entwickeln kann. Aber mittlerweile wissen wir, dass so Neurone durchaus neu gebildet werden können oder neue Verbindungen schließen können und sich das Hirn sozusagen regenerieren kann. Das ist so grob gefasst, was wir unter neuronaler Plastizität begreifen. Ist im Tier zuerst entdeckt worden. Die profitieren eben auch von sogenannten angereicherten Umwelten. Wenn man ein Tier, also eine Maus sozusagen nicht in so einen Standardkäfig tut, sondern in einen Käfig, wo irgendwie was zum Spielen drin ist und wo man was tun kann, dann wachsen eben auch deren Neurone. Das ist ein Beispiel für neuronale Plastizität.
Für unser Thema heute bedeutet das, wenn man Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen verändert, kann sich das eben auch auf unser Gehirn auswirken, positiv oder auch negativ, je nachdem eben. Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann haben wir den Umstand, dass Sie sich diesem ja immer noch recht neuen Forschungsfeld widmen, dem Umstand zu verdanken, dass wir Menschen per se erstmal faul sind, weil Sie sich vorher gewidmet haben den Fragen regelmäßiger Sport, wie wirkt sich das auf die Hirngesundheit aus und so weiter. Stimmt das?
Genau, wir haben halt vorher sehr viel Forschung gemacht, die einfach versucht hat, Bedingungen zu finden oder Tätigkeiten zu finden, die für die Hirngesundheit und das Wachstum irgendwie günstig sind. Und da macht man dann typischerweise Trainingsstudien. Man lädt Leute ein und erklärt ihnen, was gesunde Ernährung ist und versucht sie anzuhalten, das zu machen. Oder sagt, wenn ihr dreimal die Woche Fahrrad fahrt, wird euer Hirn auch gesünder werden. Typischerweise machen unsere Probanden das aber leider wirklich nur, solange man sie bezahlt und solange das Interventionsfenster ist. Und danach hören sie wieder auf. Und das hat mich irgendwann geärgert. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn ich jetzt besser verstünde, was einfach die Kontextbedingungen machen. Und wenn es vielleicht ausreichen würde, gut zu wissen, wo Menschen wohnen müssen, damit sie eine optimale Hirngesundheit haben, dann hätte ich das aktive Element irgendwie ausgeschlossen. Ist auch ein bisschen naiv, sehe ich ein, aber so ist das zustande gekommen, die Idee, auf die Umwelt zu fokussieren.
Da hätte man auch gleich viele Menschen mit einem Schlag erwischt, ne?
Genau, und auch egal, ob sie es mitmachen wollen oder nicht.
Genau, das ist sozusagen einfach
Gesundheitsverordnung, genau.
Und ein anderer Ausgangspunkt für Ihre Studien ist auch die Tatsache, dass das Leben in der Stadt krank machen kann, dass das Risiko für psychische Erkrankungen wirklich drastisch erhöht ist, wenn man in der Stadt lebt, und immer mehr Menschen leben in Städten. Warum Städte krank machen, das war neulich schon mal Thema bei uns in den Wissenswerten. Heute wollen wir eher so auf die Kehrseite der Medaille schauen, nämlich was es eigentlich an der Natur ist, die uns gesund machen kann, unser Gehirn gesund machen kann. Ist denn diese Grundannahme überhaupt schon hinreichend belegt, dass es so ist, dass die Natur unser Gehirn heilen kann?
Also ich würde sagen, das ganze Feld ist relativ neu. Ich würde auch bezweifeln, dass gezeigt ist, dass Stadt wirklich krank macht. Also man könnte es auch einfach umdrehen und sagen, die Abwesenheit von Natur, die wir hier alle erleiden, ist sozusagen das eigentliche Agens. Das ist wirklich, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Studien machen, wo wir die Komplexität der Umwelt wirklich abbilden können und eben beide Faktoren, sowohl die potenziell ungesunden Effekte der Stadt angucken, aber auch die potenziell gesund machenden Faktoren der Natur anschauen.
Ja, aber warum ist das eigentlich so, dass man der Natur zuspricht, dass sie einen guten Effekt auf unsere auch Hirngesundheit hat? Ist das noch so ein evolutionäres Ding, also aus der Zeit, als wir Jäger und Sammler und so waren?
Ja, man muss zugeben, dass viele der Theorien in dem Feld der Umweltpsychologie, die machen das vor einigen oder haben es seit Jahren sich angeschaut, sehr aus dieser Evolutionsbiologie heraus argumentieren und einfach sagen, wir kommen daher, das ist evolutionär unser Backbone sozusagen, und deswegen haben wir eine ganz, ganz intensive Präferenz für biologische Dinge. Aber es ist halt in der Forschung faktisch nicht überprüfbar. Da können wir ja nie hin zurückreisen, das nicht testen. Das heißt, es ist plausibel und ich mag das auch gerne, die Idee, aber ich glaube, das ist nicht überprüfbar.
Sie haben ja auch Probanden in die Natur geschickt. haben die Spaziergänge machen lassen. Ein Teil der Probanden im Grunewald war es, glaube ich, sogar. Genau. Ne? Genau. Und die anderen durften sich in der Stadt verlustieren. Kudamm?
Schlossstraße,
auch schön. Was haben Sie denn bei denen beobachtet? Welche Auswirkungen hatten diese Spaziergänge?
Also wir haben versucht, die unter ganz standardisierten Bedingungen erstmal bei uns im MRT, dem Magnetresonanztomographen, zu untersuchen und sie dann da rauszunehmen, mit dem Taxi zu dem Ort zu bringen, und dann durften die eine Stunde lang spazieren gehen, entweder im Grunewald oder in der Schlossstraße, und haben sie dann wieder eingesammelt mit dem Taxi und wieder die gleichen standardisierten Laborbedingungen danach wieder hergestellt. Und in diesen Laborbedingungen haben wir den Probanden Stimuli gezeigt. Also man weiß, wenn man ängstliche Gesichter zum Beispiel sieht als Mensch, dann reagiert man darauf mit Stress, weil wir einfach gelernt haben, oder auch das wahrscheinlich auch evolutionär klug ist, auf Angst sozusagen auch mit Angst und Stress zu reagieren, weil es ein Alarmsignal ist. Und diese Art von Test haben wir vor und nach dem Spaziergang gemacht und konnten dann sehen, dass es tatsächlich eine Reduktion der typischen Hirnreaktionen auf Angst gibt, wenn man im Grunewald spazieren gegangen ist. Wenn man aber in der Stadt spazieren gegangen ist, ist das Signal stabil geblieben. Das heißt, da gab es keine Veränderung dieser Stressreaktion sozusagen. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht nicht die Stadt dieses pathogene, ungesunde Agens ist, sondern dass es tatsächlich die Natur ist, die einen positiven Effekt auf Menschen machen kann und eben Stresssysteme irgendwie runterregulieren kann.
Also Sie konnten beobachten, dass dieser kurzzeitige Spaziergang letztlich, ja nur eine Stunde, dass der sich schon ausgewirkt hat auf ja das Stresslevel im Gehirn. Ja. Und Sie hatten, glaube ich, schon zuvor mal eine Studie gemacht, da haben Sie, wie viele waren es, 341 Berliner Senioren in so eine Röhre, also in so ein MRT reingeschoben, ja, und haben geschaut, wie sich deren jeweiliges Wohnumfeld auswirkt.
Genau, diese Amygdala, so heißt das, ist so ein Mandelkern ganz tief unten im Hirn, ist auch eine sehr alte Struktur, ist also der Kortex obendrauf, ist sozusagen noch relativ jünger von der Evolution gesehen, aber diese tiefen Strukturen sind sehr alt und die haben was mit Stressverarbeitung zu tun. Und da haben wir uns die Amygdala strukturell angeschaut und haben gesehen, dass je mehr Wald die älteren Probanden in einem 1 Kilometer Radius um ihr Zuhause hatten, desto besser war die Integrität dieser Amygdala, also dieser Hirnstruktur. Man kann auch sowas nicht auf Kausalität schließen, ne? Wir nehmen einfach Leute, gucken deren Amygdala an und gucken an, wie sie wohnen. Ob jetzt das Wohnen wirklich diese Hirnstruktur verändert hat oder ob diese andere Hirnstruktur dazu geführt hat, dass ich mir einen Lebensort gesucht habe, der möglichst nah am Wald ist, können wir so nicht sagen. Wir haben allerdings viel Daten von den Probanden darüber, was die so im Alltag machen, ne? Ob die viel rausgehen, ob die viel Sport machen und so. Und ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Assoziation zwischen der Güte, sagen wir jetzt mal so, dieser Hirnstruktur und der Tatsache, dass da viel Wald ist in der Umgebung, irgendwie wegzurechnen, also irgendwie zu erklären. Ist das die Tatsache, dass die wirklich draußen spazieren gehen? Ist das die Tatsache, dass die viel Sport draußen machen und der Wald irgendwie anregt dazu, dass man rausgeht? Das konnten wir aber nicht wegkriegen. Also es scheint eine relativ stabile Assoziation zu geben zwischen dieser Wohnumgebung und dieser Hirnstruktur, die es irgendwie nahelegt, dass das die Umwelt ist, die das Hirn beeinflusst.
Dass es wirklich auch dauerhaft zu einem gesünderen Hirn, um es jetzt mal ganz grob zu formulieren, beitragen könnte.
Genau. Und die Tatsache, dass es ausreicht, dass man in der Nähe vom Wald wohnt und dass es nicht relevant ist, ob ich jetzt wirklich in den Wald gehe und ob ich da irgendwie Pilze sammle oder nicht, sondern dass es die pure Präsenz in der Nähe ist.
Und in der jüngeren Studie oder in der jüngsten Studie, glaube ich sogar, haben Sie sich ein Element nochmal rausgepickt, gesondert, nämlich Vogelgezwitscher. Vorhanden im Wald, aber auch in Weddinger Hinterhöfen, wie ich sagen kann, auch gerne morgens um 4. Und da haben sie untersucht, inwieweit sich das beruhigend auswirken kann oder eben auch nicht. Hm. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es sind 6 Minuten, glaube ich, ne? 6 Minuten Vogelgezwitscher zuzuhören, ja, wirkt beruhigend auf uns. Wenn wir nicht davon geweckt werden, möchte ich einschränkend hinzufügen.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie das wirkt auf solche Maße, die was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Also es gibt Maße von Depressivität, Ängstlichkeit und Paranoidie, die man auch bei gesunden Probanden messen kann. Also dieses Gefühl, jemand läuft mir hinterher, oder das Gefühl, die reden über mich, ist quasi eine Art Paranoidie-Symptom. Das haben wir alle, also wir alle denken das manchmal, ist aber auf dem Spektrum der schizophrenen Erkrankungen sozusagen. Und gerade bei Schizophrenie weiß man sehr gut, dass das in Städten viel, viel häufiger ist. Und wir haben jetzt also diese größere Gruppe von gesunden Probanden einmal vor der Exposition zu den Vogelgezwitscher befragt und dann danach nochmal und konnten sehen, dass dieses Vogelgezwitscher tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger ängstlich sind und weniger paranoid sind und auch in Depressionen abnehmen.
Das ist jetzt ein Ausflug ins Grüne und vielleicht auch so romantisches Vogelgezwitscher, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Specht oder was auch immer, dass das gut tut, das ist ja so ein Klassiker, das weiß man ja irgendwie. Warum dürfen wir uns denn Ihrer Meinung nach nicht damit zufrieden geben, dass wir das einfach wissen und uns dann ab und zu mal selber so einen Spaziergang im Grünen verordnen? Warum müssen wir das auf neurowissenschaftlicher Ebene dann auch noch untersuchen und spezifizieren?
Also in meinen Augen gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es Leute, die können nicht einfach so in die Natur gehen. Also ich denke mir einfach mal an Menschen in einem Altersheim, die nicht raus können oder jetzt zu Covid-Bedingungen, wo wir alle irgendwie nicht raus konnten oder Gefängnisinsassen. Ich meine, es gibt immer wieder Kontexte, in denen man nicht einfach so in die Natur gehen kann und da wäre es, finde ich, total super, wenn man sagen könnte, es sind genau die Aspekte, die wir den Leuten trotzdem ermöglichen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel wirklich mittlerweile gute Methoden. Man kann mit virtueller Realität wirklich ziemlich realistisch Umgebungen darstellen. Das soll jetzt nicht heißen, wir brauchen die Natur nicht, aber es ist ja schon schön, wenn man das Populationen, die nicht raus in die Natur können, irgendwie ersetzen kann. Genauso denke ich, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir werden uns noch umschauen müssen, wie unsere Welt demnächst aussieht. Und wenn wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, rauszufinden, was sind das denn für Elemente, die wirklich für unsere Gesundheit auch essentiell notwendig sind, hat man nochmal mehr Impact, Leute dazu zu animieren, zu sagen, wir müssen uns bemühen, das zu erhalten, weil wir, jedes Individuum, davon abhängig ist, zwecks unserer eigenen Gesundheit, dass wir die Natur erhalten.
Jetzt ist aber ja Natur quasi ein Gesamtkunstwerk. Also wenn wir uns mal den Wald vorstellen, ne, dann riecht das irgendwie würzig, der Specht, der klopft irgendwie gegen den Stamm, das Auge sieht sich am Grünen satt. Macht es denn dann Sinn, sich einzelne Aspekte wie eben das Vogelgezwitscher rauszupicken, um die zu untersuchen? Oder ist es mehr das Gesamtwerk, was den Effekt bringt?
Also wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir wirklich versucht haben, das auseinander zu dividieren. Ist sehr artifiziell, weil in einem Labor stattgefunden. Aber wir haben zum Beispiel den Leuten virtuelle Realitätsbrillen aufgesetzt und dann wirklich so eine Art Surround-Video gezeigt. Also dass man so ein 360 Grad, man hat wirklich den Eindruck, man steht im Wald sozusagen. Und dann haben wir bestimmten Gruppen dazu auch noch die Geräusche vom Wald gespielt und bestimmten Gruppen auch noch dazu den Geruch gespielt. Und andere haben eben nur eine von diesen Modalitäten bekommen. Und wir sehen schon in bestimmten Parametern, dass es was bringt, alles zusammen zu haben. Sogar mehr als die Summe der Teile sozusagen. Das ist halt nicht so, wir haben einen gewissen Effekt für das Sehen, einen gewissen Effekt fürs Hören und einen gewissen Effekt fürs Riechen. Und dann scheint es so zu sein, dass für manche Dimensionen, zum Beispiel positiven Affekt, also das Gefühl, das war jetzt ein schönes Erlebnis, da scheint es was zu bringen, wenn man diese Modalitäten zusammenfügt und sogar mehr als die Summe der Teile. Das ist aber nicht für alle Dimensionen der Fall. Also nicht für alle positiven Effekte, die wir messen, ist das relevant, dass wir jedes Element zusammen haben. Ich meine, man muss auch einfach realistisch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, ist es wirklich gesund, Vogelgezwitscher immer zu hören. Das könnte man beim Arbeiten irgendwie einfach im Hintergrund haben. Ich kann aber nicht einfach im Hintergrund sagen.
Ich bräuchte eher so Meeresrauschen, glaube ich.
Genau, da haben wir auch schon mal mit experimentiert. Wir haben sogar auch die Vögel mal versucht, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Notaufnahme abzuspielen, weil da gibt es wirklich immer wieder Probleme mit Aggression und wirklich Genervtheit, was ja klar ist. Ne? Man wartet stundenlang und man braucht wirklich Hilfe und sitzt und sitzt. Da haben wir es auch mal versucht mit den Vogelstimmen. Die Patienten fanden das relativ okay, das Personal überhaupt nicht. Die haben das irgendwann von den Wänden gerissen. Das waren so Häuschen. Die fanden das nicht witzig. Also ich glaube schon auch, dass man damit Leute nerven kann. Aber an sich wollte ich nur sagen, bestimmte Elemente kann man halt einfacher ändern. Auch so einen Geruch kann man im ganzen Raum einfach ändern. Ich kann aber jetzt schwer sagen, wir müssen alle den ganzen Tag im Wald sitzen. Das wird nicht realisierbar sein. Also.
Ja. Gibt es denn messbare Indizien darauf hin, welcher Sinn der wichtigste ist, dass der mit Natur oder naturähnlichen Sachen bespielt wird? Also ist das Auge das wichtigste Eintrittstor für psychische Gesundheit oder ist es der Geruch von Baumharz oder so?
Ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt Menschen, unterscheiden sich so ein bisschen. Es gibt die, die mehr auditiv unterwegs sind, die mehr visuell unterwegs sind. Da sieht man einfach interindividuelle Unterschiede, dann bespielt man lieber denjenigen mit der Modalität, die ihm am besten gefällt sozusagen. Ganz generell sind, glaube ich, die visuellen Effekte schon sehr stark. Die sind aber auch am meisten untersucht worden, muss man sagen. Das ist so einfach, man zeigt Bilder. Also das macht auch irgendwie jeder Forscher. Was man auch noch sagen kann, ist, dass diese olfaktorischen, also Riechreize, eigentlich auch eine gute Eintrittspforte sind, weil das sozusagen direkt an der Nase kommt man ins Hirn. Also so schneller als durch Geruch kann man eigentlich das Hirn nicht erreichen. Oft wird auch gesagt, das ist mehr so unterbewusst und deswegen auch viel wirksamer, weil wir das nicht so bewusst wahrnehmen die meiste Zeit, aber deswegen einen starken Effekt haben kann. Aber jetzt so direkt gegeneinander getestet, hat das, glaube ich, auch nie jemand. Also ich würde jetzt zögern zu sagen, es gibt die Modalität, die muss man bespielen.
Sie haben schon gesagt, das ist quasi auch so ein bisschen Typsache, auf was man am ehesten anspringt. Wie schwierig ist es denn überhaupt, auch genetische Faktoren zu eliminieren, dass sie nicht eine Studie verfälschen, weil ja dann auch im Genpool vielleicht schon bestimmte Reaktionen angelegt sind?
Genau, das ist immer ein Riesenproblem. Also wenn wir Interventionsstudien machen, dann versucht man immer randomisiert zuzuweisen. Ne? Man nimmt dann den Nächsten, der kommt, der geht in die eine oder die andere Gruppe in der Hoffnung, dass man irgendwie balanciert verteilt, ne? Und die typischen visuellen Leute nicht alle in der einen Gruppe am Ende hat. Um das besser zu kontrollieren, machen wir jetzt zunehmend Zwillingsstudien. Das heißt, wir suchen eineiige und zweieiige Zwillinge und fangen dann an, mit denen Interventionsstudien zu machen, weil wir dann wissen, die haben wirklich die gleiche Genetik. Also monozygote Zwillinge sind komplett identisch, was die Genetik angeht. Und dann kann man eben auch mehr kausale Schlüsse ziehen. Also dieses mit, der eine hat sich dann entschieden, das eine zu machen oder das andere, gibt es zwar auch bei Zwillingen, aber das ist extrem reduziert. Die sind sich einfach wahnsinnig ähnlich, ob Lebensstilfaktoren und auch anderen Lebensfaktoren. Auch die sind meistens in den gleichen Haushalten groß geworden. Die hatten die gleichen Umwelterfahrungen in der frühen Kindheit und ziehen dann erst irgendwann mal freiwillig aus. Und dann kann man sich halt angucken, macht's was aus, wenn der eine in die Stadt gezogen ist und der andere aufs Land? Und können wir dann Unterschiede in diesen gut gematchten Personen sozusagen finden?
Sie bauen da ja auch eine richtige Zwillingsdatenbank auf, von der dann auch andere Forscher, wenn ich das richtig verstehe, profitieren dürfen, ne, auf die alle zugreifen dürfen, wenn sie sich den Namen merken können. Gertrud. Gertrud.
Ja, German Twin Registry Under Development. Das ist ja. Gertrud. Ja, wir dachten, Gertrud. Ein schöner deutscher Name. Das ist dann irgendwie, es ist wirklich erstaunlich. Es gibt wirklich weltweit, fast jedes Land hat große Zwillingsregister. Die nordischen Länder sind nochmal besonders hervorzuheben, weil die einfach jeder ist per Geburt sozusagen in dem Register. Und da kann man wirklich dann alle Zwillinge der ganzen Nation sozusagen bekommen für Forschung. Also das Zwillingsdesign ist einfach ein unheimlich starkes. Und ich finde, das wird in der Forschung gerade in Deutschland nicht genügend berücksichtigt, weil wir jetzt diese genetischen Tools haben. Ne? Wir können plötzlich den Gencode entschlüsseln und haben sich alle weggewandt von dieser klassischen Zwillingsforschung. Es gibt aber jetzt langsam wieder die Tendenz zurück, sich zu besinnen, dass das eigentlich ein perfektes Design ist.
Aber nochmal die Frage, Sie haben schon ein Beispiel genannt mit der Notaufnahme in Hamburg im Uniklinikum mit dem Vogelgezwitscher. Also wie kann man sich denn das, was Sie in Ihren Studien herausfinden, wie kann man sich das denn in einem Leben in einer Stadt später mal zunutze machen? Also ich weiß, es gibt auch in Berliner U-Bahnhöfen zum Beispiel immer Versuche so mit klassischer Musik. Zum Teil ist es, um Obdachlose zu vergraulen, zum Teil soll es aber auch wirklich Aggressionen lindern. Kann denn so ein artifiziell eingespieltes Geräusch zum Beispiel oder künstlicher Baumharzgeruch oder so, kann das denn die gleiche Wirkung entfalten wie echter, natürlicher? Bringt sowas was?
Also bis jetzt legen die Daten eigentlich immer nahe, dass das reale, wirkliche Rausgehen in die Natur das Beste ist, was wir machen können. Also da kommt auch kein Substitut sozusagen ran. Andererseits ist ein bisschen Naturexposition anstatt gar keinem schon auch wahrscheinlich günstig. Und man muss sich wirklich mal fragen, wir verbringen alle einen Großteil unserer Zeit in Innenräumen. Also 80-90% ist ein Europäer in Innenräumen. Und wenn wir uns klar machen, dass Natur irgendwie gesund ist, dann sollte man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass man am Tag auch ein bisschen Grün abkriegt. Und es reicht wirklich wahrscheinlich auch das einfache Rausgehen. Wir haben eine Studie an uns selber mal im Labor gemacht, wo wir alle von uns, die Lust hatten mitzumachen, sind einfach immer wieder in den Scanner gegangen und haben versucht, die letzten 24 Stunden mit Fragebögen zu beschreiben. Und da hatten wir auch die Variable erfragt, wie viele Stunden warst du draußen?
Also auch in der frischen Luft.
Genau. Einfach so draußen. Und die Menge draußen sein, 24 Stunden bevor der Messung, macht eine signifikante Veränderung des präfrontalen Kortex, also hier oben quasi. Und das ist eine Struktur, die unheimlich relevant ist. Also wenn wir Schulbildung bei Kindern betreiben, stärken wir den präfrontalen Kortex. Ne? Da erinnern wir Dinge, da manipulieren wir Dinge, da inhibieren wir. Also wenn wir den Schokokuchen jetzt nicht sofort aus dem Kühlschrank nehmen und essen, ist das der präfrontale Kortex. Das heißt, wir finden eine Assoziation zwischen der Menge der Zeit, die wir draußen waren, am letzten Tag sozusagen, und der Güte dieser präfrontalen Hirnstruktur. Das heißt also, ich mag sonst wo ungünstig leben, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, an einem schöneren Ort oder grüneren Ort zu leben. Trotzdem habe ich aber ja die Wahl am Tag, wie viel Zeit verbringe ich draußen. Das heißt, das Aufsuchende und einfach nur raus an die frische Luft gehen, scheint auch schon einen guten Effekt zu haben.
Sie haben eben die Zahl gesagt, die greife ich nochmal auf. 80-90% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Sie untersuchen auch am Max-Planck-Institut und auch in einem Netzwerk Wirkungsforschung in Architektur und Städtebau, wie die Gestaltung von Innenräumen und von Formen einfach auf uns wirkt. Da ist ja die Gretchenfrage tatsächlich, womit fühlen wir uns wohler, eckige oder runde Formen? Zu welchem Schluss sind Sie bisher gekommen?
Naja, es gibt wirklich auch schon gar nicht so wenig etabliertes Forschungsfeld, was das mit abstrakten Formen immer wieder untersucht hat. Ne? Also präferieren Leute eine Uhr, die eher eckig ist, oder eine runde Uhr? Da gibt's eine starke Präferenz auch weltweit für Rundungen. Also Menschen mögen rund und finden eckig irgendwie nicht so gut. Und dieses Eckige, man hat dann immer so Thesen gehabt wie, vielleicht stößt man sich daran eher, vielleicht ist die Verletzungsgefahr größer, deswegen mögen wir Ecken nicht. Und wir haben dann gedacht, können wir das auch in die Innenräume übertragen? Also angenommen, wir zeigen nur klassische Möbel, also richtig alte, antike Möbel, aber die eine Variante immer eckig gestaltet, die andere rund, finden wir dann auch, wenn wir Leute in VR, also so eine virtuelle Welt packen, finden wir da diese Präferenzen auch. Und interessanterweise finden wir sie nicht, wenn die Leute quasi virtuell in diesen Raum gebeamt werden. Wir finden es aber, wenn wir Fotos von diesen Räumen zeigen. Also offenbar scheint diese Präferenz für Rundungen auch eher so was Ästhetisches zu sein, was man erst dann hat, wenn man ein Bild anguckt und als Betrachter es sozusagen anschaut, aber nicht, wenn wir da drin sind und existieren.
Das sind aber alles auch ganz unbewusste Reaktionen dann,
ja,
ne?
Genau.
Kann es denn auch sein, dass für manche Menschen die Umgebung und wie die Umgebung eben aussieht, sich anfühlt, dass sie dafür empfänglicher oder sensibler sind als andere Menschen, die vielleicht mehr so aus sich heraus schöpfen, die dann auch nicht so sensibel vielleicht reagieren auf Stadtbedingungen?
Also es gibt so Ideen in der Psychologie, das nennt man Umweltsensitivität, und da gibt's Menschen, die unterschiedlich stark ausgeprägt darauf sind. Also es gibt Leute, die eher Aufmerksamkeit dafür haben, denen das auch auffällt, die auch aktiver versuchen, ihre Umwelt danach zu beeinflussen, dass sie sich da gut drin wohlfühlen, und andere, die da irgendwie eher oder immer sagen würden, das fällt mir nicht auf. Allerdings muss man sagen, diese Effekte von Natur, die findet man auch bei den Leuten, die typischerweise sagen, ich brauche nicht rausgehen, mich interessiert das nicht. Üblicherweise findet man die positiven Gesundheitseffekte auch bei denen, die von sich sagen würden, ich muss das nicht haben.
Inwiefern würden Sie denn sagen, müsste da Stadtplanung auch viel mehr Rücksicht drauf nehmen auf die Erkenntnisse, die man bisher schon hat?
In meinen Augen müsste es einfach mehr und konsistent das gleiche findende Forschung geben, bevor ich mich trauen würde zu sagen, Leute, jetzt lasst uns Bäume pflanzen. Weil das ist halt ein Riesenaufwand.
Aber klimamäßig?
Nee, schon. Das ist
eine gute Idee.
Genau, aber ich finde schon, als Wissenschaftler finde ich, sollte man wirklich erstmal die Erkenntnis sortieren und wirklich sicher sein, dass das unwiederbringlich der Grund ist, bevor man dann zur Politik rennt und sagt, so, jetzt will ich Riesenveränderungen haben, weil ich einfach das Risiko zu groß finde, da jetzt Dinge in Bewegung zu setzen, die wir so nicht haben vorhersehen können. Also ich bin da schon eher ein bisschen konservativ und denke, wir sollten erstmal unser Business verstehen, und das ist Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz. Aber sobald wir das sind, würde ich total gerne daran mitwirken, Stadtplanung, Architektur zu beeinflussen. Architektur ist auch ein sehr interessantes Thema. Wirklich ganz viele Gebäude von so Star-Architekten werden nicht gemocht von Menschen. Ne? Also Ihnen fallen bestimmt auch Beispiele ein, aber das sind üblicherweise nicht die Gebäude, wo Menschen reingehen und sich wohlfühlen. Man muss sich auch fragen, wo haben wir uns denn da hingebracht? Ich meine, nicht jedes Gebäude muss vielleicht nur zum Wohlfühlen sein. Ich will auch gar keinem vorschreiben, wie man bauen soll, aber man muss sich doch schon fragen, wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich fühle mich da unwohl, ob das dann die große Kunst ist oder ob das wirklich dem Menschen was bringt. Also ich hätte einfach ein großes Interesse daran, zumindest zu wissen, welche Formen, welche Farben, welche Kontexte sind denn gesünder für den Menschen, und dann mag sich ein Architekt gerne bewusst dagegen entscheiden, aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir das wüssten, und das wissen wir derzeit einfach nicht.
Vielleicht auch noch der Service-Hinweis, es werden auch immer weitere eineiige, aber auch zweieiige Zwillinge gesucht, und überhaupt habe ich auch auf Ihrer Website gesehen vom Institut, Sie brauchen auch für diverse Studien immer noch Probanden.
Ja, ja.
Sie sind immer auf der Suche, also fühlen Sie sich durchaus aufgerufen, wenn Sie Lust haben, bei Wissenschaft mitzumachen, sich da zu melden, oder?
Ja, absolut. Ja. Also Gertrud heißt unsere Webseite, gertrud.info. Und auch ansonsten findet man auf unserer Webseite unsere Probandenkontakte.
Simone Kühn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Umweltneurowissenschaftlerin Simone Kühn. Sie hält eine Professur für neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch jungen Forschungsbereich Umweltneurowissenschaften. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Und damit blicken wir direkt nach Berlin. Friedrichshain bis Mitte Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Goethe- und Gruner Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße, ist zwischen Kielufer und Harzer Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wolkernstraße bis Anfang Dezember gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Bundesligaspieltag haben die Berliner 38-33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen. Damit haben sie die Tabellenführung vor Titelverteidiger Magdeburg behauptet. Tabellenschlusslicht Potsdam hat auch sein letztes Spiel verloren. Gegen Melsungen gab es ein 26-31. In Berlin findet gerade der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen statt, der traditionelle Straßenumzug mit tausenden Akteurinnen und Akteuren. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist er nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain unterwegs. Die grünen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Hermann, sagte dem RBB, gefeiert werde die Vielfalt Berlins.
Ich finde das gerade in den aktuellen Zeiten entscheidend zu sehen. Und das spüren wir, wenn wir hier durchlaufen, wie wichtig das für die POC, für die migrantische Community ist, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Und das ist wahres Empowerment. Und eben auch zu sehen, dass wir im Kampf um unsere vielfältige Gesellschaft nicht alleine sind, sondern ganz viele Leute an unserer Seite haben.
Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Das hat das Militär bestätigt. Wie viele es sind, ist nicht bekannt. Trump hatte angeordnet, bis zu 2000 Soldaten zu schicken. Anlass sind die anhaltenden, teils gewaltsamen Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde. Die hatte bei Razzien Migranten festnehmen lassen. Der Einsatz der Nationalgarde erfolgt gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien, was unüblich ist. Carlo von Tiedemann ist tot. Der Rundfunk- und Fernsehmoderator ist im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Das hat seine Familie dem NDR mitgeteilt. Aus Hamburg berichtet Lars Henning.
Über 50 Jahre, so lange wie kein anderer, moderierte Carlo von Tiedemann beim Norddeutschen Rundfunk. Sein Markenzeichen waren seine Stimme, sein Schnauzer und die Nähe zu seinem Publikum. 1971 ging er erstmals auf Sendung. Zunächst als Reporter, dann als Moderator. Er war über viele Jahre das Aushängeschild bei NDR 2. Ab 1977 präsentierte er fast 1000 Sendungen der aktuellen Schaubude.
In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann und